Die Frauenfreizeit stand unter dem Thema: Ohne Gott, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir haben uns nicht abgesprochen, weil über die nächsten 4 Sonntage auch dieses Thema steht. Und ich finde das schon interessant, dass Gott irgendwie das auf dem Plan hat und auch da vielleicht uns was zu sagen hat in der Richtung. Ich bin mal gespannt, wo wir heute landen werden. Auf alle Fälle ist es so, bei all dem, was wir betrachten, ist es so, dass... Nö, das ist jetzt nicht die Folie, die ich eigentlich da drauf haben wollte, aber so sieht das vielleicht anders aus. Bei dem, was wir betrachten, bleibt immer im Hinterkopf stehen, dass Gott mit jedem von uns einen individuellen Weg geht. Mein Weg ist nicht dein Weg und dein Weg ist nicht mein Weg. Trotzdem gibt es eventuell Muster, die sich im Leben wiederholen, die aber unterschiedliche Ausdrucksformen in den einzelnen Leben finden. Und es gilt für dich, dieses Muster, wenn es denn eins gibt, dieses Muster für dich zu erkennen und vielleicht auch rauszukriegen, wo du individuell in deinem Leben momentan stehst. Da gibt es Muster, die laufen ab nach dem biblischen Vorbild und das ist alles in Ordnung. Und da gibt es aber Dinge in unserem Leben und da wissen wir sind mit Jesus unterwegs und es läuft nicht immer alles glatt. Es läuft nicht immer alles rund. Es gibt Dinge, die wir eventuell auch falsch machen und die wir auch immer wieder falsch machen. Und manchmal haben wir so den Eindruck, wir treten auf der Stelle in bestimmten Bereichen und kommen nicht wirklich voran. Jesus, ich bin schon so oft mit der Sache zu dir gekommen und ich habe immer noch nicht Veränderung erlebt. Ich habe immer noch nicht erlebt, dass ich da rauskomme, dass es da wirklich einen Schritt vorwärts geht. Und dann trösten wir uns damit, dass wir nur oft genug zu Jesus kommen müssen und dann wird sich schon irgendwann was ändern. Also ich kenne das so aus meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du so etwas in deinem Leben auch nachvollziehen kannst, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, dich daran ein Stück zu orientieren und dich auch selber mal zu fragen, gibt es solche Dinge in meinem Leben? Die Dinge, die richtig und gut laufen, die bereiten uns auch keine Probleme. Die Dinge, die Schwierigkeiten sind, wenn sie lange genug andauern, müssen wir uns irgendwie damit arrangieren. Weil wir können nicht ständig in einem Konflikt leben, der bedeutet, dass wir damit bestimmten Dingen nicht klarkommen. Wir müssen eine Lösung finden, weil wir, wenn wir immer nur auf die Konfliktsituation uns begrenzen, darunter kaputt gehen werden. Das ist einfach so. Wir können es nicht. Wir sind nicht dafür geschaffen, in Konfliktsituationen stehen zu bleiben und sie immer und immer und immer wieder zu durchleben und nicht voranzukommen. Das kriegen wir nicht hin. Also brauchen wir Lösungsmechanismen. Jesus ist die erste Adresse, um eine Lösung zu bekommen. Aber wie gesagt, vielleicht bist du schon mal an Punkten in deinem Leben gewesen, die sich immer und immer wiederholen und du einfach spürst, ich komme da nicht weiter. Als wenn das stagniert, als wenn es kein Voran gibt. Vielleicht war das, was ich euch heute Morgen hier zeigen möchte, ist vielleicht ein Lösungsansatz zu erkennen, warum wir in bestimmten Bereichen, warum du in bestimmten Bereichen, warum ich in bestimmten Bereichen stehen bleibe und das Gefühl habe, nicht weiter voranzukommen. Das ist nach Bodo Bahr. Ihr kennt vielleicht einige christliche Bücherleser, kennen Hanne Bahr. Das ist ihr Mann. Und das ist aber nicht nur auf der Basis dessen, was Bodo Bahr hier von sich gibt. Das ist also keine Sache, sondern das ist auch ein Schema, das die Psychologen kennen, das die Psychiatrie kennt, die also auch wieder aus der Bibel abgekupfert haben. Letztendlich zeigt uns Gott einen Weg auf, wie Dinge ablaufen und wie wir da wieder rauskommen können, damit wir eventuell diesen Punkt, an dem wir immer wieder hängen bleiben, dass wir den überwinden können. Denn wenn wir den Mechanismus, der dahinter steckt, nicht kennen, dann haben wir vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, einen Ansatz zu finden, da rauszukommen. Wenn wir nämlich in solchen Punkten sind, wo wir nicht wirklich klarkommen, dann kann es sein, dass wir unzufrieden werden. Und wenn dieser Punkt nicht überwunden wird, dann wächst diese Unzufriedenheit. Und eine wachsende Unzufriedenheit hat zur Folge, dass wir so etwas spüren wie eine innere Leere. Könnt ihr mir da noch folgen? Also Unzufriedenheit, wenn das fortgesetzt ist, dann fühlst du dich nicht wohl und dann spürst du ein Defizit. Und man kann das beschreiben mit innerer Leere. Kannst du natürlich einwenden, ja, aber Jesus lebt doch in mir. Da kann doch keine Leere sein. Gebe ich dir recht. Da, wo Jesus in dir lebt, ist auch keine Leere. Aber da, wo Unzufriedenheit ist, ist nicht unbedingt da. Ich will den Satz nicht weiterführen, wo Jesus eben letztendlich steht in deinem Leben. Wir werden diese Punkte in unserem Leben haben. Es gilt einfach darum, auch so etwas mal zuzugeben und zu sagen, ja, bei mir läuft nicht alles glatt. Bei mir ist nicht alles richtig. Und da tun wir uns unheimlich schwer, gerade in Bezug auf Gemeinde. Wir sind oft in Anstrengungen verquickt, in der Gemeinde alles möglichst richtig zu machen, christlich zu sein und möglichst keinen Anstoß zu geben mit irgendetwas, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Da komme ich aber nachher nochmal weiter zu. Wenn ich nun aber so etwas habe wie eine Unzufriedenheit, die wächst und eine innere Leere, die sich in mir breit macht, wo auch egal wie oft ich gebetet habe und was ich gemacht habe, Bibel gelesen, ich habe alle christlichen Gigs abgezogen, die ich so kenne, die ich gelernt habe im Laufe meines Lebens und trotzdem bleibt eine Leere. Und dann sage ich mir, Jesus, wo bist du? Jesus, wo bist du? Bist du nicht in mir? Ist das nicht? Und es passiert nichts. Kennt ihr solche Situationen? Ich kenne die in meinem Leben. Ich kenne das in meinem Leben, dass so etwas passiert. Und das ist nicht gerade angenehm. Also ich empfinde das nicht als besonders gut. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Und ich muss mich auch damit irgendwie arrangieren. Und dann fange ich an, dass ich mich tröste. Ja, Jesus ist ja am Kreuz für mich gestorben, hat ja alles gut gemacht und er lebt ja auch in mir, alles toll. Ich muss ja irgendwie diese innere Leere füllen, denn wenn ich ein Defizit habe und längere Zeit in diesem Defizit stehe, dann tut mir das nicht gut. Dieser Konflikt muss eine Lösung finden. Also fange ich an, diese innere Leere zu füllen. Ich habe ein Bedürfnis, das befriedigt werden will, damit diese innere Leere ausgefüllt wird. Und wenn das fortgesetzt passiert, dann kann es sein, es muss nicht so sein, das will ich damit nicht sagen, aber es kann sein, dass ich plötzlich in dem, wie ich mich tröste, wie ich meine innere Leere füllen will und wie ich meine Bedürfnisse befriedigen will, plötzlich kein Maß mehr finde. Und dann kommt der Super-GAU, wenn ich also dieses Maß nicht verliere. Es ist zum Beispiel so, ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Du hast dir vorgenommen, abzunehmen. Warum auch immer. Aber du hast dir vorgenommen, abzunehmen. Und du hast das nicht nur einmal gemacht, du hast das schon zigfach gemacht. Und dann stehst du abends vor dem Kühlschrank. Die Möglichkeit besteht, also ich weiß nicht, ob das jemanden hier trifft oder so, aber deswegen, ich will das einfach mal an diesem Beispiel deutlich machen. Du stehst vor dem Kühlschrank und kämpfst mit dir. Du willst sie abnehmen. Du hast das schon so oft probiert. Und wie automatisch geht die Kühlschranktür auf und wenn sie zugeht, ist der Kühlschrank leer. Man nennt sowas dann eine Fressattacke. Und das ist etwas, wenn du das nämlich nicht beeinflussen kannst, dann ist das Kontrollverlust. Das ist der Super-GAU. Das ist etwas, was, also wenn mir die Kontrolle entgleitet, liebe Leute, das ist so, als wenn ich meine, ich gehe auf Eiern, die ich nicht zertreten darf. Das ist echt heftig, wenn du diese Kontrolle nicht mehr hast in so einer Situation. Vielleicht hast du eine andere Situation. Ich kenne sowas in meinem Leben, wo ich drauf reinfalle. Und immer wieder anfange zu laufen und immer wieder in die gleiche Misere reinkomme. Die Person, die jetzt vor dem Kühlschrank gestanden hat und diese Fressattacke gehabt hat, ist erschrocken über ihre danach, dass sie es nicht geschafft hat. Das ist ein Entsetzen. Oh, nicht schon wieder. Ich habe es nicht gepackt. Boah. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Und das, was dann einfach kommt, ist, dass ich, wenn ich mich darüber erschrecke, wie ich eigentlich gehandelt habe, dass ich anfange, mich zu schämen. Hoffentlich kriegt das keiner mit. Kann euch beruhigen, alles das, was hier läuft, ist inoffiziell und in der Regel nicht sichtbar. Es geht keiner hier in der Gemeinde, wenn der Kühlschrank voll ist, in die Küche, stopft sich voll und geht aufs Klo und kotzt das alles wieder aus. Das macht hier keiner. In der christlichen Gemeinde macht man das nicht. Aber vielleicht macht es von uns wahrscheinlich keiner, aber die Möglichkeit besteht ja, dass die eine oder der andere das zu Hause macht. Ich will das nochmal an einem anderen Beispiel deutlich machen, was sich letztendlich dahinter verbirgt. Es gibt neue Statistiken, die sagen, dass 9 von 10 Männern in der christlichen Gemeinde auf Pornoseiten surfen. Der ERF hat gerade eine Studie dazu veröffentlicht. Gestern oder vorgestern kam die neue Zeitung vom ERF, dass 9 von 10 Männern in der christlichen Gemeinde auf Pornoseiten surfen. Warum macht man das? Übrigens, Frauen machen das auch. Also insofern, das sagt auch die Studie vom ERF, dass es auch immer mehr Frauen gibt, die auf Pornoseiten surfen. Also es ist kein, früher waren das mal von 10 Frauen war es eine. Heute sind es mehr. Dazu haben sie aber keine Zahlen genannt. Deswegen will ich jetzt auch keine hier in den Raum stellen. Es sind auf alle Fälle mehr als früher. Wir haben eine innere Leere und das Internet bietet alle möglichen Sachen, um bestimmte Dinge auszufüllen an Defiziten. Hier in der Gemeinde geht keiner an diesen Computer oder da hinten ins Büro und surft heimlich auf Pornoseiten. Das passiert zu Hause heimlich. Es ist auch nicht unheimlich, weil das ist einfach Stand. Das haben die Leute eben in Statistiken herausgefunden, dass das so ist. Ich habe ein Defizit und ich muss mich irgendwie trösten. Meine innere Leere, habe ich das Gefühl, wird dadurch ausgefüllt. Meine Bedürfnisse, Sexualität, Pornografie, es wird befriedigt. Und dann kein Maß zu finden. Oft ist es so, und das sagt diese Studie auch, dass stundenlang die Möglichkeit besteht, für einen Mann, für eine Frau auf solchen Seiten rumzusurfen. Und das ist es eben dann kein Maß zu finden und das ist Kontrollverlust. Es ist ein Selbstgänger. Als Person, die davon abhängig ist, ist es wie eine Sucht. Du hast keine Chance, dem zu entkommen. Und wenn dann irgendwann mal so ein Befriedigungsgrad eingetreten ist auf solchen Seiten, dann kommt das Erschrecken. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe wieder etwas gemacht. Und die Bibel sagt doch, und das ist doch Unzucht und das ist doch schlimm. Stimmt. Das ist schlimm. Und das ist auch nicht wegzudiskutieren. Da kann man auch nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Alles easy. Und dann setzt es ein, dass ich anfange, mich zu schämen, dass ich das gemacht habe. Das passiert meistens alles im Verborgenen. Es gibt andere Dinge, die laufen öffentlich. Es geht nicht darum, darüber zu diskutieren, ob Rauchen Sünde ist oder nicht. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber es gibt Menschen, die wollen vom Rauchen loskommen und schaffen es nicht. Auch da ist einfach ein Defizit da. Und wenn du aufhörst zu rauchen, bleibt wieder ein Defizit, weil nichts Neues diese Lücke füllt oder füllen kann. Und dann fängst du wieder an. Und irgendwann schaukelt sich das auf. Von dem aufhören und wieder anfangen, aufhören und wieder anfangen. Es gibt viele andere Dinge. Das geht bis hin zu Drogensucht und Alkoholismus. Das sind genau die gleichen Mechanismen. Und wenn du dich in der einen oder anderen Situation so wiederfinden kannst, das weiß ich nicht, ich will dir auch nichts unterstellen, vielleicht läuft bei dir auch alles gut und alles glatt und alles toll, prima. Dann hör dir das einfach an und vielleicht hilft das anderen. Aber wenn du dich in dem einen oder anderen Punkt wiederfindest, dann ist das nicht angenehm. Also ich empfinde das nicht angenehm. Ich sehe mich da bestimmt in einigen Punkten wieder. Und dann bin ich nämlich auf der Verliererseite. Ich bin ein Loser, ich krieg's nicht hin. Ich habe versagt, ich bin hingefallen. Jesus sagt, haben wir eben so schön gesungen, an deiner Hand kann ich ruhig fallen, du hilfst mir wieder auf. Und dann erlebst du es nicht, dass du wieder auf, dass dir aufgeholfen wird und du bist fast am Verzweifeln. Aber das Schöne ist, es gibt auch die Gewinnerseite. Wow, da wollen wir hin. Das ist das Ding, da fühlt sich jeder wohl. Wenn wir rauskommen aus dieser Loser-Haltung und endlich auf der Gewinnerseite stehen. 6 richtige im Lotto mit Zusatzzahl oder wie heißt das Ding da mit Superzahl oder wie auch immer. 1 zu 140 Millionen, den Jackpot geknackt, 25 Millionen Euro auf einen Schlag. Gewinnerseite. Da wollen wir doch alle hin. Kommen wir aber von dieser Verliererseite zur Gewinnerseite. Ganz einfach. Wir wissen, was in der Bibel steht. Und dann versuchen wir es aufs Neue. Wir gehen wieder los und sagen, das passiert uns nicht wieder. Das kriegen wir hin. Ich habe jetzt gelernt aus dem, was gelaufen ist, ich kriege das hin, ich mache das nicht mehr und Jesus, du bist doch mit mir. Ich reiß mich zusammen, ich bin wieder gut drauf. Ihr kennt das vielleicht von einem anderen Beispiel. Ja? Das gibt es auch in Gemeinden, aber das ist hier nicht, hoffentlich nicht der Fall. Ich glaube auch nicht, dass das hier der Fall ist. Aber da ist der Ehemann, der immer seine Frau verprügelt. Immer und immer wieder. Er hat seine Frau verprügelt und wenn sie dann wie so ein Häufchen Elend in der Ecke sitzt mit blutigem Gesicht, aber Männer lernen ja dann auch, dass sie die Frauen dann da schlagen, wo man es in der Öffentlichkeit nicht sieht, damit es ja auch im Verborgenen bleibt. Also vielleicht nicht unbedingt eine Blutspur, aber eine gebrochene Rippe und so weiter ist alles kein Thema. Und er bereut sofort. Oh, was habe ich nur gemacht? Fängt an zu heulen, Rotz und Wasser und Stein und Bein zu schwören. Ich mache das nicht wieder. Ich mache das nicht wieder. Und dann sagt er, ich habe jetzt gelernt, ich mache das nicht wieder. 2 Tage später, es läuft irgendwas schief, da ist ein Fleck an der Wand oder irgendein Teller nicht richtig abgewaschen und die Frau wird wieder abgeledert nach Strich und Faden. Aber er hat ja gelernt, wir machen eine erneute Anstrengung, wir reißen uns zusammen und wir wollen auf der Gewinnerseite sein. Wir wollen nämlich Erfolg haben. Und es muss funktionieren. Und wir sind in der Lage, etwas zu leisten. Wir kriegen das hin. Wow, das geht vielleicht eine Zeit lang gut. Denn das, was wir unten als Kontrollverlust empfinden, dass wir das Maß nicht haben und dass wir das nicht auf die Reihe kriegen, das ist dann oben, ich habe mein Leben im Griff, ich habe die Kontrolle, ich kann die Dominanz in meinem Leben haben, ich weiß, wie mein Leben funktioniert, das ist eine gute Sache, ich krieg's hin. Und das geht auch eine Zeit lang gut. Das ist nicht so, dass das ein schlechtes Gefühl dabei wäre. Also warum auch? Es funktioniert doch, super. Ich bin leistungsfähig. Ich schaffe das, ich kriege das hin. Wow. Aber wenn ich nun auf der Gewinnerseite bin und ich Erfolg habe, ich funktioniere und ich etwas leiste und Dominanz und Kontrolle über mein Leben habe, dann will ich natürlich auf dieser Stufe bleiben. Ich will ja nicht wieder auf die Verliererseite. Was bedeutet das aber, wenn ich auf dieser Gewinnerseite bleiben will und ich will das nicht verlieren, diesen Erfolg und das Ganze, was da oben steht, dann muss ich mich doch ein bisschen anstrengen und dann sind wir Christen wieder auf der richtigen Seite. Wir müssen einfach nur kämpfen. Wir müssen nämlich vorangehen mit Jesus und dann müssen wir binden, gebieten und brechen und machen und tun. Und wir haben noch wieder alle christlichen Gigs, die wir so zur Verfügung haben und wir beten und machen und tun. Und es ist ein Kampf, der aus eigener Kraft geführt wird. Oft, nicht immer, aber es ist in diesem Zusammenhang jedenfalls, so wie er hier an der Tafel steht, ist es ein Kampf aus eigener Kraft. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Das ist ein Kampf, der aus eigener Kraft gekämpft wird. Und wenn ich den zu lange kämpfe, dann komme ich nämlich dahin, dass ich erschöpft bin. Und was mache ich, wenn ich erschöpft bin? Ich bin unzufrieden. Und die Unzufriedenheit wächst und die innere Leere wird wieder größer. Und ich stecke in einem Kreislauf, aus dem ich nicht rauskomme. Ich möchte das nochmal rekapitulieren mit dem Mann, der seine Ehefrau alle 2 Tage verprügelt und jedes Mal bereut und sagt, ich mach's nie wieder. Er kommt aus diesem Kreislauf alleine nicht raus. Wenn du sowas Ähnliches, ein anderes Muster, nicht mit Verprügeln oder sonst irgendwas, wenn du das eine oder andere in deinem Leben vielleicht wiedererkennst, und wie oft hast du dich schon angestrengt und bist wieder an dem gleichen Punkt hängen geblieben und bist da nicht rausgekommen, dann lass dir gesagt sein, das ist unter anderem ein Aspekt, wenn Jesus sagt, einer trage des anderen Last. Das ist ein Punkt, wo wir, wenn wir es nämlich hinkriegen würden und da rauskommen würden alleine, dann würden wir da ja nicht mehr drin bleiben. Aber wir sind ja immer wieder an dem Punkt, und es gibt Punkte in deinem, in meinem Leben, wo ich immer wieder hinkomme, wo ich nicht rauskomme. Ich brauche einen Impuls von außen. Ich brauche Hilfe von außen. Das ist das, warum Gott Gemeinde gesetzt hat, wo wir einander einfach erzählen können, in welchen Schwierigkeiten wir leben, wo wir nicht rauskommen, welche Sachen nicht in Ordnung sind, wo wir Beziehungen untereinander leben können, wo wir uns gegenseitig tragen können, wo wir uns helfen können, wo wir sowas dann auch wie gegenseitige Seelsorge haben. Vielleicht ist das alles so dramatisch in deinem Leben nicht. Dann ist das gut. Vielleicht ist es aber einfach auch so, dass du dadurch Impulse bekommst, wie du auf andere zugehen kannst, die eventuell Hilfe brauchen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du in so einem Kreislauf drinsteckst und merkst, ich komme da nicht raus. Vielleicht hast du es selber noch gar nicht gemerkt, weil du gar nicht wusstest, dass eventuell so ein Mechanismus, so ein Muster dahinter steckt. Dann möchte ich dir auch Mut machen, auf diesem Weg weiterzugehen und dir Hilfe zu suchen. Wenn wir nämlich unsere Beziehung und unsere Identität aus Jesus ziehen, insgesamt, dann können wir aus diesem Kreislauf in der Gemeinde, in der Beziehung zu den Geschwistern, wir können einen Ausweg finden da heraus. Wenn es solche Dinge in deinem Leben gibt, dann will Jesus nämlich nicht, dass du da drin stecken bleibst. Weil dann zählt nämlich der Satz, dass er sagt, bei mir gibt es nur die Gewinnerseite. Wenn du mich lässt, wenn es meine Kraft ist und nicht mehr deine eigene Kraft mit guten Vorsätzen, biblischen Muster, wir wissen alles, was in der Schrift steht und das müssen wir einhalten und das müssen wir umsetzen und das müssen wir tun und das müssen wir machen, damit es gelingt und das ist das Richtige. Das ist auch gut. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen will, das dürfen wir vergessen. Auf keinen Fall. Wir müssen wissen, was richtig und falsch ist. Aber wir dürfen auch hingehen und sagen, ich kriege nicht alles hin. Ich brauche Hilfe. Ich bin darauf angewiesen, dass mir jemand in meinem Leben sagt, wie ich mich eingerichtet habe mit meinen Konflikten. Dass sie funktionieren, dass sie eben vielleicht in so einem Kreislauf laufen und ich das gar nicht merke, weil es ist mein Leben. Ist, wie sagt man so schön, im eigenen Saft schmoren. Also wir kommen da, die Erfahrung zeigt jedenfalls, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe also diese ganze Geschichte kommt aus der Schule für Gebetsseelsorge von Team F. Und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist übernommen worden von mir, in weiten Teilen jedenfalls. Aber es ist interessant, wann Gott in unserem Leben am meisten handeln kann. Und zwar habe ich ein Beispiel gefunden in der letzten BFP-Zeitung. Da wurde der Präses der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland interviewt. Ansgar Hörsting heißt er. Und er hat in einem Interview gegenüber der BFP-Zeitung geistbewegt auf die Frage, gibt es eine besonders wichtige Glaubenserfahrung in Ihrem Leben? Folgendes geantwortet. Ja, dass Gott an Stellen wirkt, wo ich es nicht erwartet habe und meine Strategien einfach überrumpelt. Meine Ohnmacht ist immer wieder der Ort, an dem er besonders wirkt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich möchte euch ein Video zeigen, dass das als, also Jesus hat ja immer in Gleichnissen gesprochen. Und Jesus hat damals kein Video gehabt. Ich möchte euch ein Video zeigen, dass das ein Stück weit verdeutlicht, was es bedeutet, wenn ich keine eigene Kraft habe und wenn mein Vater für mich alles tut. Dieses Video hat zwei Aspekte. Das eine ist, was mein Vater im Himmel für mich tun kann, wenn ich nichts tun kann. Das heißt nicht, dass deswegen alles gelingt. Und das andere ist, dass der Vater seinem Sohn eben das gibt, was der Sohn nicht kann. Also eine doppelte Beziehung zwischen unserem Vater im Himmel und mir und was auch dieser Vater seinem Sohn gibt. Er hätte es alleine nicht machen können. Und der Rick Hoyt wurde gefragt, was er seinem Vater geben würde. Wenn er nicht an den Rollstuhl gebunden wäre. Er hat gesagt, er würde am liebsten einmal seinen Vater im Rollstuhl schieben. Es gibt noch mehr Videos dazu. Könnt ihr euch im Internet angucken. Es ist auf Englisch das meiste, deswegen habe ich das hier ausgewählt, weil hier deutsche Untertitel dabei waren. Er ist um die ganze Welt mit seinem Sohn gereist, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Und als er gesagt hat, er möchte zu einem Eishockeyspiel gehen, ja, es war der Stanley Cup in den USA, in Nordamerika, das bedeutendste Eishockey-Endspiel der Welt. Und das war das Erste, was er gesagt hat, Papa, lass uns zum Hockey gehen, Eishockey. Er ist mit ihm mehrfach den Ironman auf Hawaii gelaufen. 3,86 Kilometer schwimmen. 180,2 Kilometer Fahrradfahren und 42,195 Kilometer Marathon. Sie haben in 2000, das war ein Datum, was ich rausgefunden habe, 2000, der Ironman findet also nicht nur auf Hawaii statt, der echte ist natürlich nur auf Hawaii, ist klar. Aber es gibt auch andere, die diese Distanz zugrunde legen. Und sie sind 2000 in Mannheim gestartet und sie haben 16 Stunden und 9 Minuten gebraucht. Mein Vater im Himmel will mir helfen, da wo ich es nicht kann. Und es war so ein schönes Wort von diesem Präses der Freien Evangelischen Gemeinden, der gesagt hat, in meiner Ohnmacht erlebe ich die größte Gegenwart Gottes. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 7 bis 11, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Lasst uns das immer wieder auch vor Augen haben, auch gerade wenn es um diesen Kreislauf geht, andersrum, auch wenn es um diesen Kreislauf geht, gerade vielleicht in der Situation, wo du denkst, ich stehe schon so oft an einem Punkt, wo es nicht weitergeht. Bitte Gott darum, dass er dir hilft und dir Menschen auf den Weg gibt, die dir aufzeigen können, wie du aus diesem Kreislauf herauskommst. Paulus sagt in Philipper 4, 10 bis 13. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn und fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das ist auch ein Ziel, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, dass wir in den Lebenslagen, in denen wir sind, mit unseren Fähigkeiten und mit unseren Fehlern, dass wir zufrieden sind, weil wir in Jesus sind. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.